Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Revolte innerhalb der SP. Prominente Köpfe setzen sich über den Entscheid der Partei zur Ausschaffungsinitiative hinweg. Dazu scheint die Partei an der Stimmung in der Bevölkerung vorbei zu politisieren mit ihrem Parteiprogramm. Was der Parteipräsident Christian Löwra dazu sagt, im Tagesgespräch um 13 Uhr. Außerdem in der Sendung: Die Al-Qaida ist brandgefährlich, aber eigentlich geschwächt, sagt unser Experte. Brasilien hat erstmals eine Präsidentin und glänzende Zukunftsaussichten, auch wirtschaftlich, sagen Analysten. Rendezvous am Mikrofon, Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Raphael von Matt.
Bei der SP wollen prominente Fraktionsmitglieder trotz der gestrigen Nein-Parole weiterhin den Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative unterstützen. Wie mehrere SP-Vertreter bestätigen, wird das geplante Komitee aus National- und Ständeräten, das für ein Ja zum Gegenvorschlag wirbt, diese Woche gegründet. Nur mit einem Gegenvorschlag könne verhindert werden, dass die Bevölkerung Ja zur Ausschaffungsinitiative der SVP sage. Der gestrige SP-Parteitag hatte den parlamentarischen Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative deutlich abgelehnt. Im Zusammenhang mit den in Großbritannien und in Dubai entdeckten Sprengstoffpaketen ergreift auch die Fluggesellschaft Swiss zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen. Einzelheiten will die Swiss aber nicht bekannt geben, um die Wirksamkeit ihrer Maßnahmen nicht zu unterlaufen. Der Flugplan sei davon nicht betroffen. Laut dem Bundesamt für Zivilluftfahrt wird in der Schweiz jede Luftfrachtsendung aus Jemen noch einmal kontrolliert. Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben vorerst den gesamten Luftfrachtverkehr mit Jemen gestoppt. Das Geiseldrama in einer syrisch-katholischen Kirche in Bagdad hat weit mehr Todesopfer gefordert als zunächst bekannt. Das irakische Innenministerium nannte die Zahl von 52 toten Geiseln und Polizisten. 67 Personen wurden verletzt. Es ist nicht klar, ob die Geiseln während der Befreiungsaktion der Polizei starben oder von den Geiselnehmern umgebracht wurden. Terroristen mit Sprengstoffwesten und Granaten hatten die Kirche während einer Messe gestürmt. Mit Dilma Rousseff ist in Brasilien erstmals eine Frau ins höchste Staatsamt gewählt worden. Sie gewann die Präsidentenstichwahl mit 56% der Stimmen. Ihr sozialdemokratischer Herausforderer José Serra erhielt 44%. Die 62-jährige Rousseff ist Mitglied der Arbeiterpartei, wie der bisherige Präsident Lula da Silva. Sie versprach, seine Politik weiterzuführen. Die chinesischen Behörden wollen wissen, wie viele Einwohner das Land hat. Während 10 Tagen sind nun 6 Millionen Volkszähler unterwegs, um die Einwohner Chinas zu erfassen. Anders als bei früheren Zählungen werden die Chinesen dort gezählt, wo sie leben. Damit wollen die Behörden die Bevölkerungsstruktur besser nachvollziehen können und sie wollen herausfinden, wie viele Menschen in den chinesischen Großstädten leben. Letztmals wurde die chinesische Bevölkerung vor 10 Jahren gezählt. Damals wurden 1,3 Milliarden Einwohner erfasst. Bei den Regionalwahlen in der Ukraine zeichnet sich ein Sieg für die Regierungspartei von Ministerpräsident Viktor Janukowitsch ab. Gemäß Nachwahlbefragungen dürfte Janukowitschs Lager über alle Regionen um 36% der Stimmen erreicht haben. Das Oppositionslager um Julia Timoschenko lediglich 13%. Timoschenko bezichtigte die Regierung, die Wahl gefälscht zu haben. Man werde die Wahlergebnisse juristisch anfechten. Auch internationale Beobachter stellten Verstöße gegen das Wahlgesetz fest, sowohl bei der Regierungspartei als auch bei der Opposition. Im Alter von 81 Jahren ist der Unternehmer, ETH-Dozent und Mäzen Branko Weiss gestorben. Der Hightech-Unternehmer war besonders als Unterstützer der ETH Zürich und als Förderer von Jungunternehmen und Start-ups bekannt. Weiss spendete zudem 23 Millionen Franken für das ETH-Projekt Science City. Der gebürtige Kroate floh in jungen Jahren vor dem Faschismus in die Schweiz. Er ließ sich zum Chemieingenieur ausbilden und lehrte später an der ETH Unternehmensführung. Der Prozess zum Debakel der Genfer Kantonalbank ist ausgesetzt worden. Die Verhandlungen sollen am Donnerstag wieder aufgenommen werden, wenn das Kantonsgericht erneut darüber entschieden hat, ob der Präsident des Strafgerichts in den Ausstand treten muss. Der Strafgerichtspräsident wird von der Verteidigung verdächtigt, bei der Auswahl der Geschworenen nicht korrekt gehandelt zu haben. In der Schweiz sollen keine neuen Atomkraftwerke gebaut werden, bevor nicht geklärt ist, was mit den radioaktiven Abfällen passiert, das heißt, wo sie endgelagert werden sollen. Diese Haltung vertritt die Berner Kantonsregierung in einer Antwort auf einen Vorstoß der Grünen. Die Berner Regierung wäre bereit, sich für diese Haltung mit einer Standesinitiative einzusetzen. Dazu bräuchte es ein Ja des Kantonsparlamentes. Der für die Schweiz neue Brauch des Halloweens hatte an verschiedenen Orten der Schweiz strafbare Handlungen zur Folge. Oft wurden letzte Nacht die Polizei gerufen, es wurde Sachschaden von Zehntausenden Franken angerichtet. Im Kanton Zürich wurde ein Jugendlicher durch das Geschoss aus einer Imitationswaffe am Auge verletzt. Auch ein Eisenbahnzug wurde mit Steinen beworfen. Die Zürcher Polizei rückte rund 60 Mal aus. Ähnliche Vorfälle meldet die Aargauer Polizei. In Muri wurde ein Passant von 5 Unbekannten mit Halloween-Masken verprügelt.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. In den nächsten Minuten zur SP, die sich vor einer Zerreißprobe befindet und auch vor der Frage steht, ob sie an Mehrheiten vorbeipolitisiert, zum Beispiel mit ihrem Nein zur Armee, ihrem Doppelnein zur Ausschaffungsinitiative oder ihrem Ja zum EU-Beitritt. SP-Parteipräsident Christian Löwra bezieht Position im Tagesgespräch um 13 Uhr. Dann explosive Flugpost aus Jemen. Während andere europäische Länder Nein dazu sagen, transportiert sie die Schweiz weiterhin. Wir sagen warum. Stimmung in einem Schweizer Steuerparadies vor der Steuergerechtigkeitsinitiative der SP.
Ich persönlich hätte lieber wieder, dass die Wohnungen ein bisschen billiger werden und dafür wir wieder ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen.
Stimmen aus dem Schweizer Dorf Wollerau am Zürichsee, die Reportage. Dann zwei Lebensläufe. Ihr Weg ist bereitet. Dilma Rousseffs vielversprechende Stadt als Präsidentin in Brasilien. Und sein Weg ist am Ende. Arnold Schwarzeneggers Karriere als Gouverneur in Kalifornien. Und nicht nur das, sein politisches Erbe ist gefährdet. Dies und mehr nach Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.483 Punkten bei einem Plus von 0,2%. Der Euro wird zu 1.37,86 gehandelt, der Dollar zu 98,83 Rappen. Das Wetter. Heute ist es nördlich der Alpen wechselnd bewölkt, meist aber trocken. Im Tessin und im südlichen Wallis regnet es noch zeitweise. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 1500 und 1800 Metern. Die Temperaturen erreichen beidseits der Alpen 12 bis 15 Grad. Morgen Dienstag bleibt es wechselnd bewölkt, nur lokal fällt etwas Regen. Am Mittwoch scheint in den Alpen und im Süden häufig die Sonne, im Norden hat es dagegen noch einige Wolken. Es bleibt mild mit 12 bis 15 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Bern, auf der 1 in Richtung Bern, zwischen der Verzweigung Schönbühl und der Verzweigung Wankdorf, Stau.
Die Ausschaffungsinitiative der SVP wird für die SP zur Zerreißprobe. Trotz Appellen von Bundesrätin Simonetta Sommaruga haben die SP-Delegierten an ihrem Parteitag gestern Nein gesagt zu einem gemäßigteren Gegenvorschlag, welcher der Initiative den Wind aus den Segeln hätte nehmen sollen. Prominente SP-Parlamentarierinnen und Parlamentarier lassen sich von Nein jetzt aber nicht beeindrucken. Sie treten noch diese Woche mit einem Komitee an die Öffentlichkeit, das sich für den Gegenvorschlag einsetzt. Und sie stellen sich damit gegen die eigenen Delegierten. Aus dem Bundeshaus Elisabeth Pestalozzi.
Der Zürcher Nationalrat Daniel Josic ist überzeugt, mit dem Nein der SP-Delegierten von gestern zum gemäßigten Gegenvorschlag zur Ausschaffungsinitiative politisiere seine Partei an zahlreichen Mitgliedern und Sympathisanten vorbei. Deshalb will Josic jetzt aktiv werden und zusammen mit anderen Parlamentariern ein Komitee gründen.
Ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben ein Zeichen setzen für all die Menschen links der Mitte, die sich unwohl fühlen und die hier wir auch etwas machen möchten und die eben den Gegenvorschlag unterstützen möchten und ein Projekt gegen die Ausschaffungsinitiative unterstützen möchten, denen einen Hort zu bieten.
Das Komitee sei wichtig für all jene Linken, die sich nicht hinter das doppelte Nein der Delegierten von gestern stellen können, aber auch für die 7 Kantonalparteien, die ebenfalls für den Gegenvorschlag sind, ergänzt die Berner Nationalrätin Ursula Wyss, die sich als einziges Mitglied der SP-Geschäftsleitung für den Gegenvorschlag einsetzt.
Zum Gegenvorschlag haben verschiedene Kantonalparteien, vor allem in der Deutschschweiz, eine Ja-Parole beschlossen. Meine eigene Kantonalsektion Bern hat mit 2/3-Mehrheit Ja zum Gegenvorschlag gesagt.
Diese Kantonalparteien verdienten Unterstützung, ist auch die Basler Ständerätin Anita Fetz überzeugt. Und natürlich auch die neue Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Denn, sagt Anita Fetz,
wer zweimal Nein stimmt, der wird der SVP-Initiative zur Annahme verhelfen. Und das kann nicht die Absicht der SP sein.
Deshalb wird sich auch Anita Fetz im neuen Komitee engagieren, das Ende Woche zum ersten Mal öffentlich auftreten will. In der Parteileitung, die sich bis auf Ursula Wyss stark für ein Nein auch zum Gegenvorschlag eingesetzt hat, ist man über die geplanten öffentlichen Auftritte des Gegenkomitees gelinde gesagt gar nicht glücklich. SP-Vizepräsidentin Jacqueline Fehr:
Ich bin etwas erstaunt über dieses Komitee, weil doch der Parteitag als oberstes Parteigremium gestern einen sehr deutlichen Entscheid für zweimal Nein gefällt hat. Und ich glaube, dass auch innerparteiliche Demokratie geachtet werden muss.
Fehr kann deshalb auch den Vorwurf nicht verstehen, dass einzelne Kantone übergangen worden seien. Die Kantone seien ja am Parteitag vertreten gewesen und hätten sich durchaus einbringen können. Wenn sich nun ein Komitee formiere, sei das kein gutes Zeichen für die Partei. Jacqueline Fehr hätte es vorgezogen, wenn die Unterlegenen nun zum Gegenvorschlag schweigen würden. Denn, sagt sie,
die Aufgabe aller Engagierter in der SP ist es jetzt, sich mit voller Kraft gegen die Ausschaffungsinitiative zu engagieren, statt sich in innerparteilichen Auseinandersetzungen zu verlieren.
Man habe versucht, die Komiteegründer von ihrem Vorhaben abzubringen. Das habe allerdings nichts genützt.
Elisabeth Pestalozzi aus dem Bundeshaus. Was SP-Präsident Christian Löwra dazu meint und auch zum SP-Parteiprogramm, sagt er hier im Tagesgespräch um 13 Uhr. Am Wochenende sind auf Flughäfen gleich 2 Bombenanschläge vereitelt worden. In London und in Dubai konnten Pakete mit Sprengstoff abgefangen werden. Beide Pakete waren in Jemen abgeschickt worden und für die USA bestimmt. Hinter den versuchten Anschlägen wird das Terrornetzwerk Al-Qaida vermutet. Als Reaktion darauf nehmen verschiedene Länder also ab sofort bis auf Weiteres keine Luftfracht mehr an aus Jemen, darunter Deutschland, Frankreich und Großbritannien. Die Schweiz dagegen will Pakete aus Jemen vorläufig einfach besser kontrollieren. Elmar Platzer hat nachgefragt, warum das für die Schweiz genügen soll.
Dass alle Luftfracht aus dem Jemen auf Schweizer Flughäfen vor dem Weitertransport kontrolliert werden soll, hat das BATSL, das Bundesamt für Zivilluftfahrt, bereits am Wochenende angeordnet. Die Luftfracht aus dem Jemen ganz zu stoppen, wie es andere europäische Länder tun, dazu sehen die Schweizer Behörden aber nach wie vor keinen Anlass. Daniel Göring, der Kommunikationschef des BATSL:
Wir sind im Moment der Ansicht, dass es ausreicht, wenn wir Kontrollen vornehmen, damit die Sicherheit des Flugverkehrs gewährleistet werden kann.
Mit einem Schweizer Alleingang habe das nichts zu tun, betont das Bundesamt für Zivilluftfahrt. Man stehe mit anderen Ländern ständig in Kontakt, um die Sicherheit im Flugverkehr zu verbessern. Es sei aber normal, dass jedes Land über einzelne Maßnahmen selber entscheide. Und im Fall der Luftfracht aus dem Jemen sei die Schweiz sehr wohl in der Lage, zuverlässige Kontrollen durchzuführen.
Es handelt sich natürlich dabei auch nicht um große Mengen und von daher ist es machbar, die Kontrollen durchzuführen.
Nun ist es aber so, dass PETN, der Sprengstoff, der beim gescheiterten Anschlagsversuch verwendet wurde, nur sehr schwer zu erkennen ist, sowohl für Röntgengeräte wie auch für Spürhunde. Daniel Göring vom BATSL betont aber, dass es durchaus Mittel und Wege gäbe, die für einen Anschlag notwendigen Bombenkonstrukte zu entdecken.
Es ist grundsätzlich so, dass funktionsfähige Bomben erkannt werden können. Und aus diesem Grund reicht uns das, wenn wir sagen, es braucht eine Kontrolle, es braucht nicht zwingend ein Verbot der entsprechenden Fracht aus dem jeweiligen Land.
Übrigens, auch die Schweizer Fluggesellschaft Swiss hat die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Zu Einzelheiten will man bei der Swiss aber keine Stellung nehmen, um die Wirksamkeit der neuen Sicherheitsmaßnahmen nicht zu gefährden.
Elmar Plotzer. Es sind sicher mehrere Fälle, die aufhorchen lassen. Die vereitelten Paketbombenanschläge organisiert in Jemen und das Geiseldrama in einer Kirche in Bagdad, bei dem über 50 Menschen gestorben sind. Mehrere Aktionen vom Wochenende, Aktionen, die die Schrift der Terrororganisation Al-Qaida zu tragen scheinen. Bei mir im Studio ist nun Fredrik Steiger. Fredrik Steiger, sehen Sie einen Zusammenhang zwischen den Taten?
Ich denke, es gibt einen ideologischen Zusammenhang, das kann man nicht abstreiten, den Hass auf Andersdenkende generell, den Hass auf den Westen, auf die USA andererseits, und es gibt auch eine Parallele, was die Rücksichtslosigkeit des Vorgehens betrifft. Ich glaube aber, es gibt keinen Zusammenhang organisatorischer oder operativer Art. Also man kann nicht davon ausgehen, dass die Al-Qaida-Führung, die ja in Pakistan vermutet wird, wirklich involviert war. Möglicherweise war sie nicht mal informiert über die einzelnen Aktionen, und man hat ganz generell den Eindruck seit einiger Zeit, dass Al-Qaida als Ganzes nicht mehr imstande ist, so spektakuläre, koordinierte Großtaten, Großaktionen durchzuführen, Großattentate wie bei 9/11, den Anschlägen auf New York. Das hängt natürlich damit zusammen, dass auch die Terrorabwehr gestärkt worden ist in der vergangenen Zeit und dass Al-Qaida auch viele Führungsfiguren natürlich verloren hat. Und deswegen setzt man jetzt mehr auf Einzelaktionen von einzelnen Zellen von Al-Qaida.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie zwei Aktionen nicht etwa, weil die Al-Qaida stärker wird, sondern eher das Gegenteil.
Ich glaube, das ist richtig. Die Tatsache ist, es ist der Al-Qaida eigentlich seit Jahren kein Grosserfolg, gerade im Westen mehr gelungen. 9/11 liegt 9 Jahre zurück. Die Grossattentate auf Madrid und auf London liegen 6 oder 5 Jahre zurück. Die jüngsten Versuche spektakulärer Anschläge wurden allesamt vereitelt. Man denke an den Schuhbomber, an den sogenannten Unterhosenbomber von Detroit vergangene Weihnachten. All das deutet nicht darauf hin, dass Al-Qaida stärker geworden ist, im Gegenteil. Aber gerade eine Organisation, die sich unter Druck fühlt, die Angst vor dem Bedeutungsverlust hat, kann natürlich besonders aggressiv und besonders rücksichtslos in Augenschein treten. Und das kann natürlich Al-Qaida kurzfristig durchaus auch gefährlicher machen.
Nach dem versuchten Anschlag mit den 2 Paketbomben aus Jemen wollen nun verschiedene Länder keine Pakete mehr aus Jemen annehmen. Macht das überhaupt Sinn?
Es macht allenfalls begrenzt Sinn. Man kann die Terroristen daran hindern, möglicherweise einen Weg zu benutzen. Aber es gibt viele andere Wege. Man kann solche tödliche Fracht, muss man nicht in Sanaa im Jemen einladen. Man kann sie auch in Dubai, in Doha, auch in London, Frankfurt oder Zürich einladen. Und selbst wenn es gelänge, in der Luftfracht die Luftfracht generell total zu kontrollieren, was ja heute überhaupt nicht der Fall ist, und was enorme Kosten und Verzögerungen nach sich ziehen würde. Selbst wenn es diese totale Kontrolle bei der Luftfracht gäbe, gäbe es ja noch andere Möglichkeiten, Schiffe, Busse, Züge. Also man wird den Terrorismus letzten Endes nie total kontrollieren, total verhindern können. Es gibt nun einfach in einer vernetzten, offenen Gesellschaft keine totale Sicherheit.
Das waren Einschätzungen von Fredrik Steiger. Es war zwar zu erwarten, und doch ist es historisch. Brasilien hat seine erste Präsidentin. Dilma Rousseff ist gewählt und wird am 1. Januar ihren Förderer und Vorgänger Lula da Silva ablösen. Unser Südamerika-Korrespondent Ulrich Achermann mit einer Wahlanalyse.
Erstmals eine Frau und ein ganz neuer Stil.
Honrar as mulheres brasileiras para que este fato, até hoje inédito, se transforme num evento natural.
Jetzt, da Brasilien eine Präsidentin habe, müssten sich im ganzen Land die Türen öffnen für die Frauen. Dafür wolle sie sorgen, sagte Dilma Rousseff während der Siegesfeier. Der Auftritt der 62-Jährigen wirkte hölzern und trocken. Viele der Wählerinnen und Wähler dürften gar nicht alles verstanden haben. Lula da Silva, der abtretende Präsident und Förderer der distanzierten Technokratin, ist da ganz anders. Er redet frei, klopft gern Sprüche und wischt sich vor dem Publikum auch mal die Tränen aus den Augen. Lulas ehemalige Stabschefin hingegen ist kühl und fordernd und bisweilen auch ruppig im Umgang und Tonfall.
Sucedê-lo é difícil e desafiador, mas saberei honrar este legado.
Sie wisse das Erbe ihres Mentors zu bewahren, sagt Dilma Rousseff. Das haben ihr die Leute geglaubt. Deshalb ist die Volkswirtschaftlerin gewählt worden. Vor allem in den nördlichen Landesteilen, wo die Regierung mit Zuschüssen Millionen von Armen unterstützt, wollten die Menschen keinen Wandel, sondern die Kontinuität. Und damit auch einen Staat, der stark investiert und Voraussetzungen für Wirtschaftswachstum schafft. Auch einen Staat, der die großen Ölvorkommen vor der Küste als Chance erkennt, die Armut in Brasilien ganz zu überwinden.
Der Bericht von Ulrich Achermann. Brasilien erlebte unter Lula da Silva einen starken Aufschwung. Ausländische Investoren und Unternehmen haben in den letzten Jahren viel Geld in Brasilien angelegt. Und auch dieses Jahr dürfte die Wirtschaft wieder um 7% wachsen. Fragt sich, bleibt das Land auch unter der neuen Präsidentin Dilma Rousseff attraktiv für ausländisches Kapital? Wirtschaftsredaktorin Susan Giger.
Sie macht weiter, was gut begonnen hat, und das schätzen Investoren. Da sind sich Finanzexperten einig. Peter Jäckli vom unabhängigen Beratungsunternehmen Independent Credit View.
Brasilien hat in den letzten 15 Jahren sich wirtschaftlich und vor allem politisch stabilisiert.
Stabilität, das ziehe die Geldgeber an. Selten war das Vertrauen in Brasiliens Wirtschaft so groß wie derzeit. Und dafür hat das Land viel getan. Auch, dass die größte Wirtschaftsmacht Lateinamerikas bald zu den 5 größten Volkswirtschaften der Welt gehören dürfte. Es fing 1994 an mit einer neuen Währung, dem Real, und mit dem Ziel einer Inflationsobergrenze. Es wurde gespart und das Volk hatte auch harte Jahre. Dann forderte Präsident Lula höhere Löhne, so wurde die Mittelschicht größer und der Konsum im Inland blühte auf. Und Brasilien hatte auch Glück. Die Rohstoffpreise stiegen an. Mit dem Export von Zucker, Soja und Kaffee, Geflügel und Rind, Eisenerz und künftig vermutlich auch Öl will das Land noch mehr profitieren. Wachstum und Stabilität, das zieht Gelder an. Und hinzu kommt, im Moment boomt der Obligationenmarkt. Denn
das Land hat im Vergleich zu Europa, im Vergleich zu Amerika mit 10% Zinssätzen einen sehr, sehr hohen Verzinsung und das zieht ebenfalls Gelder an.
Allerdings, auch Brasilien hat zurzeit, wie die Schweiz, eine starke Währung. Das könnte den Export etwas bremsen und so rechnet man für die nächsten 2 Jahre mit einem etwas schwächeren Wachstum von rund 5%. Dieser starke Real hat aber auch sein Positives, sagt Peter Jäckli. Eine Überhitzung könne damit vermieden werden. Die Gefahr einer platzenden Blase sieht auch der Brasilien-Spezialist bei der Bank Julius Baer, Stefan Hofer, vorerst nicht. Mittelfristig müsse man aber die Politik der neuen Frau an der Spitze gut beobachten. Noch sind nämlich die großen brasilianischen Unternehmen, wie zum Beispiel der Energiekonzern Petrobras, zu einem großen Teil in staatlichen Händen. Würde Dilma Rousseff noch mehr in Unternehmen eingreifen, wäre dies eine Gefahr, sagt Stefan Hofer.
There is this risk that she is more interventionist in the Brazilian economy.
Falls es Zeichen für stärkere staatliche Interventionen geben würde, könnten Anleger reagieren und Milliardenbeträge in nur kurzer Frist zurückziehen. Vorerst sieht es aber nicht so aus. Im Gegenteil. Die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 und die Olympischen Spiele 2016 dürften Brasiliens Boom noch verstärken und Anleger weiterhin verzaubern.
Ende November stimmen wir über die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP ab. Die Linke will dabei den Steuerwettbewerb unter den Kantonen und einzelnen Gemeinden eindämmen mit einer Mindestbesteuerung. Sogenannte Steuerparadiese, die mit tiefen Steuern die sehr gut Verdienenden und Vermögenden anlocken, soll es nicht mehr geben. Nicht zuletzt, weil die Verhältnisse in diesen Orten für die einheimische Bevölkerung bei weitem nicht paradiesisch seien. Die Lebenshaltungskosten, die Mieten etwa, würden so stark steigen, dass Familien zunehmend verdrängt würden. Wie prallen in einem sogenannten Steuerparadies die Welten aufeinander? Zentralschweiz-Korrespondentin Andrea Keller war in Wollerau, einer Schweizer Gemeinde am oberen Zürichsee.
Wollerau, 5 Uhr abends. Eine wahre Verkehrslawine rollt mitten durchs Dorf. Schon von Weitem lässt sich sagen, welche Fahrer beim Kreisel nach rechts in die neueren Wohngebiete Wollerau's, die mit der schönen Seesicht, abbiegen. Es sind die mit den Luxuskarossen. Unzählige Mercedes und BMWs fahren in der kürzesten Zeit vorbei. Eine schwarz polierte Corvette, mehrere Porsches in verschiedenen Größen, 2 Maseratis gleich nacheinander. Im täglichen Stoßverkehr, sagen die Einheimischen, bekämen sie ihre neuen Nachbarn am ehesten zu Gesicht.
Die Neuzuzügler, die haben gar kein Interesse am Dorfleben. Die zahlen die Steuern und sind eigentlich sonst nicht rum.
Es gibt halt einfach viele, die recht hochnässig sind, wenn man es so im Auto sieht.
Das Dorfleben ist eigentlich abgestorben und ausgestorben, weil sich alle die Neuzuglern mehr oder weniger verbarrikadieren hinter Hägen und hinter Mauern. Das war der Preis, den Wollerau gezahlt hat für das, was es gewonnen hat.
Gewonnen hat Wollerau Geld. Im letzten Jahr zahlten die knapp 7'000 Einwohner rund 22 Millionen Franken Steuern. Trotz Steuersenkungen bleibt unter dem Strich ein Plus. Für viele geht die Rechnung aber nicht auf, sagt ein Großvater, der mit seinen Enkeln beim Spielplatz steht.
Das ist gut und recht eben mit dem Steuerparadies, aber dafür haben wir einen Haufen teure Wohnungen, oder? Ich kenne viele junge Familien, die eigentlich wegziehen müssen. Ja. Wieder in die Mark oder ins Klanerland zu gehen, wo eben das noch günstiger ist. Oder?
Glück hatte eine junge Mutter und ihre vierköpfige Familie. Als alteingesessene Wollerauer hätten sie nach langer Suche ein zahlbares Haus gefunden. Vom vielgepriesenen Steuerparadies hält sie dennoch wenig.
Ich persönlich hätte lieber wieder, dass die Wohnungen ein bisschen billiger werden und dafür mir wieder ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen.
Und wenn das Dorfleben wieder ein bisschen lebendiger würde. Auf den ersten Blick allerdings, mit den spielenden Kindern auf dem Pausenplatz, wirkt Wollerau gar nicht wie ausgestorben. Dieser Eindruck täusche aber.
Es hat viele Familien, die da kommen mit kleinen Kindern, aber die Kinder sind dann sehr oft halt in Privatschulen und in Kinderhörten untergebracht. Das heisst, beide gehen arbeiten, dass sie die Wohnungen auch zahlen können.
Da die Neuzuzüger, hier die Alteingesessenen, man bleibe unter sich. Die Freundschaft ihrer Tochter mit einem Mädchen aus der neuen Nachbarschaft habe dann auch nur kurz gehalten. Zu unterschiedlich seien die Lebenswelten.
Die Kinder der reicheren Leute haben auch ein bisschen andere Vorstellungen vom Leben, was man alles kann sich leisten kann. Und da entsteht dann zum Teil eine grosse Diskrepanz zwischen diesen Kindern, wo es dann einfach dann halt gleich nicht so recht funktioniert.
Nicht so recht zu funktionieren scheint es auch unter den Erwachsenen, zumindest aus Sicht der Einheimischen. Sie unterscheiden klar, sprechen von den Reichen, von denen, den anderen. Die Neuzuzüger scheinen sich dagegen wohlzufühlen. Das zumindest sagt eine Frau, die als eine der wenigen aus der Autokolonne ausschert und mit ihrem BMW Coupé beim Dorfbeck stoppt. Die Fahrerin ist freundlich, von Hochnäsigkeit keine Spur. Von Steuerflüchtling, wie sie sagt, auch nicht.
Nicht unbedingt. Die Steuern kommen an zweiter oder dritter Stelle. Wichtig ist das Umfeld. Die Landschaft, die Leute, die Menschen.
Und das alles stimme in Wollerau. Sie habe auch schon von Klagen gehört, dass das Dorfleben verkümmere. Das werde jedoch überbewertet. Sie habe schon in zahlreichen Städten gelebt und die Menschen, ob in München oder Wollerau, seien eben gleich.
Ich habe einfach gemerkt, wenn man braucht ein paar Jahre, um Kontakt zu finden überhaupt. Ich glaube nicht, dass das örtlich dann abhängig ist, sondern das ist grundsätzlich ein Problem.
Allerdings keines, das sie belaste, sagt sie, steigt in ihr Auto und fährt den Hügel hinauf in Richtung der gläsernen Terrassensiedlungen hoch über dem Zürichsee.
Im Schatten der nationalen Parlamentswahlen in den USA finden morgen auch in den meisten Teilstaaten Wahlen und Abstimmungen statt. In Kalifornien geht es um das politische Vermächtnis des abtretenden Gouverneurs Arnold Schwarzenegger. Er hat ein in Kalifornien verhältnismäßig strenge Umweltvorschriften durchgesetzt. So soll bis 2020 der Ausstoß von Treibhausgasen auf den Stand von 1990 gesenkt werden. Für die USA ein ehrgeiziges Ziel und Arnold Schwarzeneggers wichtigster Erfolg als Gouverneur. Doch nun soll genau dieses Gesetz rückgängig gemacht werden. Das verlangt eine von texanischen Ölfirmen finanzierte Initiative. Und diese könnte Erfolg haben. Grund genug für den Gouverneur, noch einmal als Terminator aufzutreten. Max Ackermann.
Ein paar wenige Sätze haben den Schauspieler Arnold Schwarzenegger weltberühmt gemacht. Ich komme zurück, ist einer davon.
I'll be back.
Als Terminator vielleicht, als Politiker eher nicht. Nur noch gut ein Fünftel der kalifornischen Wählerinnen und Wähler sind mit der Leistung ihres abtretenden Gouverneurs zufrieden. Dabei hatte es vor ziemlich genau 4 Jahren noch wunderbar ausgesehen.
When we sign this bill, we will begin a bold new era of environmental protection here in California. That will change the course of history.
Dieses kühne Gesetz werde den Lauf der Geschichte verändern, tönte Schwarzenegger bei der Unterzeichnung des sogenannten Global Warming Solution Acts, des Gesetzes zur Lösung der Erderwärmung. Kühn ist vor allem der Name, der Inhalt ist wesentlich bescheidener. Immerhin setzte sich Kalifornien darin zum Ziel, bis 2020 den Ausstoß der Treibhausgase auf das Niveau von 1990 zu senken. Und Kalifornien will bis in 10 Jahren auch ein Drittel seiner Energie aus erneuerbaren Quellen gewinnen. Fast wöchentlich werden hier neue Windfarmen oder Solarkraftwerke eröffnet, wie jenes kürzlich außerhalb von Sacramento. Doch nun könnten all diese Anstrengungen zunichte gemacht werden. Eine Volksinitiative verlangt, dass das Umweltgesetz auf Eis gelegt wird, bis die Arbeitslosenrate unter 5,5% fällt, faktisch also wohl für immer. Die Initianten argumentieren, das Gesetz schade der Wirtschaft. Gesponsert wird ihr Vorstoß hauptsächlich von 2 Ölfirmen aus Texas. In Kalifornien hat das lange für Hohn und Spott gesorgt, doch letzte Umfragen zeigen, dass die Initiative keineswegs chancenlos ist. Wenn aber die kalifornischen Treibhausgasziele ausgesetzt werden, dann ist auch Gouverneur Schwarzeneggers wichtigster Erfolg dahin.
I think this is his legacy.
Dieses Gesetz sei sein politisches Vermächtnis, sagt Politologieprofessor Corey Cook von der University of San Francisco. Sonst habe Gouverneur Schwarzenegger kaum etwas erreicht.
And I think we look back on the Schwarzenegger years and say nothing got done.
Ganz zum Ende seiner Amtszeit flackert beim Gouverneur deshalb noch einmal sein Kampfgeist auf.
We can say no on Prop 23 to stop the dirty energy proposition.
Zusammen mit Regisseur James Cameron beschwört Arnold Schwarzenegger die Wählerinnen und Wähler, morgen an der Urne ein Nein zur Moratoriumsinitiative einzulegen. Werbewirksam als Cyborg verkleidet, als menschliche Terminator-Maschine.
Now why you keep calling me a cyborg?
Offenbar machten die Dreharbeiten Spaß, mehr wahrscheinlich als in letzter Zeit die Politik.
Max Ackermann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.